jetzt kommen wir zur Predigt. Es ist also nicht nur für die kleinen, sondern auch für die großen Kinder eine Geschichte. Ich mache das sonst ein bisschen interaktiv mit denen, aber wir können das auch hier so machen. Die Geschichte soll angeblich 2000 vor Christus so stattgefunden haben. Kann ich natürlich heute nicht nachprüfen. Weiß jemand von euch, was 2000 vor Christus so passiert ist? Das ist ein Datum, also vor 2000 Jahren wissen wir. Die Zeitenwende, ist ja gar keine Frage. Aber wir gehen noch einmal 2000 Jahre zurück. Und nicht in Europa, nicht in Israel. Damals, dort unten, ungefähr so Israel-mäßig, da hat Abraham gelebt, nur so ganz nebenbei. Ne? Das war so die Zeit gewesen. Aber wir befinden uns, wir gehen noch viel weiter nach Osten, in China, und zwar an der Grenze zur Mongolei, soll diese Geschichte stattgefunden haben. Das Einzige, was ich darüber recherchiert habe, seitdem wird die erzählt. Und sie berichtet von einem armen Bauer, der nur einen kleinen Acker besessen hat, und den hat er mühsam mit seinem Sohn und einem alten Pferd, das er hat, eben bewirtschaftet. Und so konnten sie gerade so ein knappes Überleben haben. Eines Tages lief dem Bauern das Pferd weg. Und die Nachbarn wussten, was es für den bedeutet, dieses Arbeitsgerät in seinem Alter, wo er auch nicht selber mehr so Power und die Kraft gehabt hat. Kommen und haben ihn bedauert wegen dem Unglück. Ach, du armer Bauer, was für ein Unglück für dich, dein Pferd ist weggelaufen. Aber der Bauer ist ganz ruhig und gelassen geblieben und hat nur gesagt, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Und als hätte das gewusst, kam tatsächlich eine Woche später sein Pferd zurück, aber hatte im Gefolge noch 10 Wildpferde. Das müsst ihr euch vorstellen, 10 Wildpferde, das ist ein Vermögen. Der war inzwischen reich gewesen und jetzt sind die Nachbarn gekommen und haben gesagt, hey du glücklicher Bauer, was für ein Glück du hast. Aber der Bauer hat wieder nur ganz bedächtig geantwortet, woher wisst ihr, dass es ein Glück ist? Tja, und der Sohn des Bauern hat natürlich eins von den Wildpferden genommen, um es einzureiten. Und wie das so ist beim Einreiten, wenn man das nicht so gut beherrscht, er ist abgeworfen worden und hat sich ein Bein gebrochen. Der einzige Sohn von dem Bauern, ein gebrochenes Bein. Ihr könnt euch vorstellen, jetzt sind wieder die Nachbarn gekommen, ach du unglücklicher Mann. Und er hat wieder nur gefragt, woher wisst ihr, dass es ein Unglück ist? Bald darauf brach ein Krieg aus und alle jungen Männer mussten zur Armee. Nur der Sohn des Bauern mit seinem gebrochenen Bein, der durfte zu Hause bleiben und musste nicht in den Krieg ziehen. Und hier brechen wir die Geschichte ab. Wir könnten die noch endlos weiterzählen. Im Original wird sie nicht mehr weitererzählt, aber ich glaube, ihr habt verstanden. Es ist wahnsinnig schwierig zu entscheiden, was Glück und was Unglück ist, oder? Wenn man nicht das Ende der Geschichte kennt, das ist das Entscheidende. Es ist für uns als Erwachsene eigentlich sehr offensichtlich, dass wir in der Gegenwart unsere Zukunft beeinflussen können. Machen wir jeden Tag, ist ja gar keine Frage. Über Vorbereitungen, Präventivmaßnahmen, was wir alles machen, wir gestalten unsere Zukunft. Wusstet ihr aber auch, dass die Zukunft die Gegenwart gestalten kann und beeinflussen? Das ist nicht so bekannt. Aber das ist genau das, was in der Geschichte war. Um unsere aktuelle Erfahrungen richtig bewerten zu können, müssen wir das Ende der ganzen Geschichte kennen. Und das ist die Zukunft, die ist noch nicht in der Gegenwart. Die Pessimisten sagen dazu, man soll den Morgen nicht vorm Abend loben. Ne? Kennt ihr doch das Sprichwort, oder? Und wie sagen die Optimisten? Ende gut? Alles gut. Das Ende der Geschichte ist entscheidend. Und das ist die gute Nachricht Gottes in der Bibel. Selbst wenn dein Leben im Moment eine Krise oder vielleicht sogar eine tatsächliche Katastrophe ist, im Licht der Zukunft kann genau das als Segen erscheinen. Entscheidend ist, wer in deinem Leben das letzte Wort zu deiner persönlichen Geschichte spricht. Das Thema meiner Predigt heute heißt die Jesus-Therapie, wie verletzte Seelen heilen können. Jesus-Therapie, weil Erlösung in der Bibel eigentlich eine göttliche Therapie ist, wo Gott uns helfen will, wieder heil und ganz zu werden. Und das ist viel mehr als menschliche Psychotherapien, viel umfassender. Das Ziel ist die Wiederherstellung aller Dinge, dass alles wieder gut wird. Alles, was durch die Sünde kaputt gegangen ist, soll wieder heil und ganz werden. Natürlich nicht von heute auf morgen, ist ja gar keine Frage. Und auch nicht nach einer einzigen Methode. Gott hat unendliche Mittel und Möglichkeiten, viel mehr, als wir nur uns träumen oder vorstellen können. Und heute kann ich natürlich gemäß der Zeit nur einen ganz kleinen Ausschnitt euch rüberbringen. So eine kleine Kostprobe dieser herrlichen, fantastischen Therapiemethode Jesu mitgeben. Und ich möchte das so machen, dass ihr, wenn die Predigt fertig ist, etwas in euren Alltag mitnehmen könnt, wo sich euer Alltag verändern kann, wenn ihr das so wollt. Test Jesus. Es ist nicht nur etwas, wo man hört, es ist etwas, was man ausprobiert. Nachfolge ist nicht nur ein Wort, Nachfolge ist etwas, was man tut. Gott offenbart uns in der Bibel, wie seelische Verletzungen heilen und wie wir ihnen auch vorbeugen können. Und das Interessante ist, dass all diese Prinzipien, die uns in der Bibel genannt werden hier, Bestandteil moderner Psychotherapien sind. Ich habe mich damit eine Weile beschäftigt, weil ich habe auch noch 4 Semester Psychologie studiert und es war für mich faszinierend, wie viel heute in den modernen Therapiemethoden, die gar nichts mit Glauben zu tun haben, auf Weisheiten, die in der Bibel drin sind, zurückzuführen sind. Schon im Alten Bund, im Alten Testament hat Gott zu Mose gesagt, ich bin der Herr, der dich heilt. Ihr kennt es nach der Luther-Übersetzung, ne? Ich bin der Herr, dein Arzt. Aber Arzt stellen wir uns immer so was fürs Körperliche vor. So hat es halt Luther übersetzt, was da steht, wörtlich ist heilen. Und das ist mehr als nur der Körper, das ist der ganze Mensch, den Gott gesund machen will. Ja, und Jesus-Therapie, weil Jesus darin die Hauptrolle spielt. Jesus ist der Gott, der Mensch wird zum Anfassen, zum Erleben, der uns die Frage beantwortet, wie hilft uns Gott ganz praktisch, dass wir heil werden können. Und ich möchte heute jetzt nichts Exotisches oder irgendwo am Rand der christlichen Lehre nehmen. Ich gehe ins Zentrum rein, die Lehre, die jeder kennt, nicht nur Siebenten-Tags-Adventisten, sondern alle Christen im Grunde genommen. Es geht um die christliche Hauptlehre, die gute Nachricht, über den stellvertretenden Tod von Jesus Christus am Kreuz, wo er unsere Schuld getragen hat, damit wir freigesprochen werden können. Die gute Nachricht, das Zentrum. Jesus hat am Kreuz das Hauptproblem gelöst, das auch unsere seelischen Verletzungen auslöst und das ist die Schuldfrage. Wusstet ihr, dass die Schuldfrage einer der Hauptprobleme ist, die man in den Psychotherapien behandelt? War früher schwierig gewesen. Ich kann mich noch erinnern, als ich studiert hatte, das wäre nie vorgekommen, dass in der führenden Fachzeitschrift in Deutschland über Vergebung gesprochen. Versteht ihr? Vergebung, das ist etwas Christliches. Das war säkularhumanistisch, also so. Das hat man nicht angefasst, hat man das. Heute könnt ihr regelmäßig Artikel drüber lesen. Es ist gar kein Problem mehr. Diese Berührungsängste wie damals hat man nicht mehr. Schuld ist die Hauptursache von menschlichen Streitereien und psychosozialen Störungen. Und da müssen wir jetzt unterscheiden, es gibt zwei Arten von Schuld. Das eine ist, wenn ich schuldig wäre an meinem Nächsten, und das werden wir immer wieder, dann bin ich der Täter der Sünde. Oder aber, wenn der andere an mir schuldig wird und ich Opfer der Sünde bin. Beide Schuldfragen hat Jesus am Kreuz gelöst. Uns wird vergeben unsere Schuld und wir können jetzt auch dem anderen vergeben, die an uns schuldig geworden sind. Ihr merkt, im Vaterunser, der Knackpunkt steht da schon beschrieben drin. Die Lösung der Schuldfrage. Die Bibel nennt es die doppelte Vergebung, das wichtigste Heilmittel für unsere Psyche. Und bestimmt kennt ihr auch schon das Gefühl, wenn ihr schwere Schuld auf euch geladen habt und sie wird euch vergeben, dass es einem wie ein Stein vom Herzen fallen kann, wenn einem diese Schuld vergeben wird. Ich weiß noch als kleiner Junge, wenn man was ausgefressen hatte und wie man sich da rumgeplagt hatte, bis irgendwann die Eltern dahinter gekommen sind und es wieder bereinigt worden ist und Ne? Aufatmen durch die gute Nachricht von Jesus Christus. Aber nicht nur, wenn man selber schuldig geworden ist, auch wenn ich Opfer der Sünde von anderen bin, können wir ganz schön schweres Gepäck mit uns tragen. Wut, Ärger, Zorn, Hass, Rachegedanken. All das sind Lasten, die wir den anderen nachtragen, wenn sie an uns schuldig geworden sind. Und wenn wir nicht bereit sind zu vergeben, haben wir da manchmal kofferweise zu schleppen. Wir versuchen das den anderen immer wieder aufs Butterbrot zu schmieren, wie man so landläufig sagt. Und die Butter, die müssen wir aber auch wirklich immer mit uns rumschleppen. Und was für eine herrliche Befreiung ist durch Vergebung möglich. Johann Arnold hat ein Buch darüber geschrieben, ein ganz spannendes Buch, muss ich euch sagen. Er hat Verbrechensopfer in der Juden, das sind wirklich keine harmlosen Verbrechen, was da passiert ist. Menschen, die von ihren seelischen Verletzungen geheilt wurden, weil sie dem Täter vergeben konnten. Und da hat er Christen wie Nichtchristen genommen. Und allein der Titel dieses Buches hat mir schon geholfen. Ihr braucht das Buch nicht lesen, ihr könnt es lesen, das ist wirklich spannend, aber ihr braucht es nicht, der Titel allein reicht aus. Und als ich damals in so einer Krisensituation war, habe ich dieses Buch in die Hand gekriegt und das hat mir geholfen. Der Titel heißt, wer vergibt, heilt auch sich selbst. Wer vergibt, heilt auch sich selbst. Heilung durch gute Nachrichten. Das ist das Hauptprinzip, wie Gott handelt, die er uns in seinem Wort mitgegeben hat. Diese Informationen, diese guten Nachrichten sind nicht irgendwelche Nachrichten. Es ist nicht, wer das Lotto in der letzten, vorletzten Woche oder in den letzten Jahren gewonnen hat. Vielmehr, vergesst einen Lottogewinn. Die Rettung eines Menschen, die Vergebung der Schuld, das könnt ihr nicht durch Millionen bezahlen. Dafür musste einer ans Kreuz gehen. Die Bibel enthält spezielle Schlüsselinformationen, die uns helfen, wieder gesund zu werden. Die Bibel ist im Grunde genommen eine Software für unseren Geist, für unsere Seele, damit wir wieder normal ticken und funktionieren können. Ihr müsst euch einen Computer vorstellen, der mit Viren verseucht ist, mit Schadstoffen und so weiter. Mein Bruder, der arbeitet in der Branche, die hatten immer so einen Rechner, der war nicht ins Netz angebunden. Da haben die allen möglichen Krempel, also Viren und Ding drauf, und da haben die dann getestet, natürlich abgesondert von allen anderen. Ja. Der war verseucht gewesen, da hat fast kein Programm mehr richtig funktioniert, hat man noch froh sein können, wenn der überhaupt hochgefahren ist und so. Gott gibt uns ein neues Betriebssystem, weil unsere alte Natur einfach verseucht ist und nicht mehr richtig funktioniert. Software für gesunde Seelen. Es war schon vor einigen Jahren, damals hat man noch mit D-Mark bezahlt, in der Nachbarschaft, wo wir jetzt wohnen, da hat eine Schönheitsklinik eröffnet. Vorher waren da Asylanten, mit denen war ich immer gern so im Austausch gewesen. Aber dann ist das abgerissen worden, Schönheitsklinik, wunderschönes Gebäude dahingestellt und so mit Park, die Rosenparkklinik. Und ihr könnt euch vorstellen, da fahren so betuchte Leute vor. Ne? Also das müsst ihr privat zahlen, das geht nicht über die Krankenkasse. Und eines Tages ist da so ein schwarzer Mercedes vorgefahren gewesen, hat da mit den Chefärzten verhandelt und was weiß ich und so weiter. Und der hat in bar bezahlt und man hat es nicht mehr so richtig rekonstruiert, zumindest in dem Artikel war das nicht drin gewesen. Der hat den Stapel Geldscheine, die 10.000 D-Mark aufs Autodach gelegt, ist eingestiegen und losgefahren. Leider war ich ja zu der Zeit brav bei der Arbeit. Aber ich habe in der Zeitung erfahren, der ist losgefahren. Ihr könnt euch vorstellen, gerade aus der Einfahrt raus auf die Heidelberger Landstraße und was dann passiert mit so einem Geldstapel, ne? Also verteilt sich gleichmäßig. Es war in der Zeit der Wende und in der Zeitung stand, nur es wäre ein Trabi gesichtet worden, wo irgendein Fahrer begeistert ausgestiegen ist, gesammelt hat und nie wieder gesehen wurde. Ich meine, 10.000 Euro, wenn ich jetzt so euch sehe, ich denke, die wenigen von uns sind, die sagen würde, ach, wenn ich 10.000 Euro verliere, Peanuts, ne? Es gibt so Leute, glaubt mir, wir haben so viele Milliardäre auf unserem Planeten, das ist 10.000, das zahlen die aus der Portokasse, das ist überhaupt kein Thema, ja? Aber unser Eins, dem wird es schon wehtun, oder? Na klar würde das wehtun, das ist ein Wert, gar keine Frage. Aber wenn dein Vater Multimilliardär wäre, er würde dir so eine Karte geben, wo du jederzeit auf sein Konto zugreifen kannst, dann wären das Peanuts, ja. Und da merkt ihr, der gleiche Verlust kann in einem anderen Rahmen ganz anders sich anfühlen wie in dem anderen Rahmen. Ein antikes Sprichwort sagt, es sind nicht die Umstände, die uns beunruhigen, sondern die Meinung, die wir davon haben, wie wir es beurteilen. Und genau das war doch in unserer Kindergeschichte, könnt ihr euch erinnern, wo die Nachbarn gekommen sind und der Bauer gefragt hat, ist es ein Unglück? Ist es ein Glück? Der Rahmen, der Rahmen der Geschichte, das Ende der Geschichte entscheidet, was davon zutrifft. Nicht jedes einzelne Detail. Das war jetzt der erste Vorspann. Wir müssen noch ein bisschen was klären hier, wenn wir wissen wollen, wie seelische Verletzungen heilen. Denn das ist ja der Untertitel der Predigt, der Jesus-Therapie. Ich habe da mehrere Serien davon. Was ist eine seelische Verletzung? Das ist ganz schwierig. Und soweit wir das nicht verstehen, was eine seelische Verletzung ist, können wir die auch ganz schwer heilen. Stellt euch mal vor, ihr geht jetzt heute Nachmittag nach Hause und tut euch einen Salat zubereiten. Und da habt ihr so eine Gurke und eine Tomate und die schneidet ihr so fröhlich vor sich hin und ihr passt nicht auf und ein Schnitt und oh, es blutet ein bisschen. Ne? Gut, die Großen, die Kinder bestimmt auch, aber die Großen wissen, was man da macht. Ne? Ihr dürft es übrigens, ich habe es extra auch mit Fachleuten abgesprochen, ihr dürft es abschlecken. Ja, auch wenn euer Speichel Bakterien enthält, das ist, euer Immunsystem kennt, das ist kein Problem. Speichel enthält auch Stoffe, die blutgerinnend sind und die schlechte Bakterien abtöten, also abschlecken ist erlaubt. Ihr könnt es aber auch unter den Wasserhahn halten und ein Pflaster draus machen. Wir wissen, was wir mit körperlichen Wunden machen, richtig? Das ist eine Selbstverständlichkeit, das wissen schon 4-5-Jährige. So, aber was ist eine seelische Verletzung? Hm? Habt ihr schon mal eine seelische Verletzung gesehen? Blutet die? Kann man die so einfach anfassen? Kann man da einfach ein Pflaster drauf machen? Seelische Wunden, die sind genauso schmerzhaft, aber unsichtbar. Eine seelische Verletzung, Geschwister, ist eine Störung unserer Innenwelt. Unser Herz, unser Geist, unsere Seele ist davon betroffen. Keine sichtbare Materie, wie bei einer körperlichen Fleischwunde. Unsichtbare Informationen erhalten wir uns, wir bewerten die und wenn diese Informationen bewertet wurden und sie waren negativ und wir tun die sehr negativ bewerten, dann kann uns das verletzen an der Stelle. Nehmt mal an, jemand hat euch ein ganz großes Unrecht getan, das euch wirklich verletzen würde. Aber ihr erfahrt nicht davon. Komisch, ne? Gibt es ein Sprichwort dazu? Was ich nicht weiß, macht mich nicht heiß. Ja, wenn ihr nicht die Information bekommt und das auch nicht entsprechend bewerten könnt, macht es nichts euch, bis ihr davon erfahrt. Gar keine Frage. Also erfahren und sehr negativ bewerten, das sind, was Verletzungen erzeugt. Aber ich entscheide mich, wie ich solche Dinge bewerte, und da kommen wir jetzt dann noch dazu, und einordne, wie ich dann auch entsprechend fühle. Es muss nicht alles Negative mich verletzen. Manches Negative, wenn ich das anders bewerte, ja, da kann ich traurig drüber sein, aber es muss mich nicht verletzen. Da entscheide ich, da können wir den Hebel ansetzen. Und da setzt letztendlich Jesus an mit seinen Offenbarungen in der Bibel. Wie gehen wir mit den Dingen um, die auf uns einströmen, diese Informationen, auch die Verletzenden, wie bewerten wir sie? Und da hat uns Gott absolute Schlüsselinformationen in seinem Wort gegeben, wie wir alle negative Ereignisse in unserem Leben in einem ganz anderen Gesamtrahmen einordnen können, dass wir präventiv auch uns schützen können vor seelischen Verletzungen. Ich möchte euch ein kleines Beispiel geben. Aus meiner Verwandtschaft war meine Schwägerin gewesen, die hatte Hochzeit und hatte ihre beste Freundin eingeladen. Schon viele Jahre zusammen. Und auf der Hochzeit ist irgendetwas vorgefallen, ich kann es euch jetzt nicht mehr sagen, was das war. Zumindest hat es die Freundin so verletzt, dass sie am Ende der Hochzeit gegangen ist und keinen Kontakt mehr aufgenommen hat mit meiner Schwägerin. Die hatte angerufen, wenn sie gehört hat, die ist dran, hat sie gerade aufgelegt. Hat sie besuchen wollen, hat sie nicht reingelassen. Meine Schwägerin wusste nicht, was da vorgefallen gewesen ist. Aber die war so verletzt, dass sie komplett die Beziehung abgebrochen hat. Das ging 10 Jahre. Funkstille. Meine Schwägerin hat es ja bedauert, war ihre beste Freundin. Man verliert nicht so gern so einen Menschen, einfach so eine Beziehung. Nach 10 Jahren haben die so ein Jubiläum, Hochzeitsjubiläum gefeiert, wo sie wieder Freunde eingeladen haben. Sie hat auch ihre beste Freundin eingeladen. Und die kam tatsächlich dazu, weil sie meinte, eine andere Person würde, die da am Anfang mit dabei war, wäre nicht mit dabei. War auch tatsächlich nicht mit dabei gewesen. Kommt da dazu. Die unterhalten sich, weil die so gegenübergesetzt worden sind. Und wisst ihr was? Es stellt sich heraus, dass das Ganze ein Missverständnis war. Ein Missverständnis. Die beste Freundschaft 10 Jahre lang wegen einem Missverständnis. Jetzt würdet ihr sagen, ja. Es muss nicht stimmen, wenn ihr verletzt werdet, versteht? Ihr müsst nur glauben, dass es so ist. Es muss nicht den Tatsachen entsprechen. Aber wenn ihr glaubt, da hat jemand euch ganz fürchterlich Unrecht getan, selbst wenn es nicht stimmt, dann kann es euch entsprechend verletzen. Jetzt werdet ihr vielleicht sagen, naja, gut, war ein Missverständnis, ist ja kein Kunststück, aber wenn es wirklich so ist, wie schützen wir uns denn dann? Die Bibel sagt uns die gute Nachricht, dass auch Verletzungen heilen können oder verhindert werden können, selbst wenn echtes Unrecht und Leid passiert. Ich möchte jetzt ein Beispiel aus der Bibel nennen. Wer von euch die Person errät als erstes, kann sich melden, kann es einfach reinrufen. Es ist eine Patchwork-Familie, da ist er drin groß geworden. Neid, Eifersucht und Intrigen waren an der Tagesordnung. Sein Vater musste vor seinem Bruder fliehen. Seine Schwester wurde vergewaltigt. Die Brüder haben einen Rachefeldzug gemacht, in dem sie die Männer eines ganzen Dorfs niedergemetzelt haben. Wer hat das gesagt? Josef, genau. Weil oft kommt Jakob, nee, er ist der Sohn. Genau, Josef war das gewesen. Der Vater musste mit seiner ganzen Sippe fliehen. Die Mutter hat er verloren bei der Geburt seines jüngeren Bruders. Er und der jüngere Bruder, das war ja die Lieblingsfrau gewesen, waren deswegen auch die Lieblingssöhne. Papas Liebling, deswegen wollten die anderen Brüder, die Söhne von der Nicht-Lieblingsfrau waren, ihn umbringen. Wie hättet ihr euch an seiner Stelle gefühlt? Stellt euch mal vor, ihr wandert da eines Tages zu euren Brüdern, wollt euch erkundigen, wie es ihnen geht und so weiter und die beratschlagen, wie sie euch umbringen. Vielleicht habt ihr Geschwister, Blutsverwandtschaft. Eure Geschwister entscheiden sich, euch umzubringen. Würde euch das verletzen? Ha, ich glaube schon, oder? das wäre der Hammer, oder nicht? Wir lesen die Geschichte so, die kennen wir ja so alle. Versteht ihr, was das mit den Leuten gemacht hat? Das ist unglaublich. Er ist verkauft worden, zum Glück, ne, weil einer sich für ihn noch stark gemacht hat, sonst wäre er wirklich umgebracht worden. Er ist gedemütigt worden, wegen seinem Gehorsam. Gott gegenüber ist ins Gefängnis geworfen worden. Dort hat er Leuten geholfen, hat gesagt, hey, denkt an mich. Das waren die vom Pharao gewesen, Mundschenk und der Bäcker. Denkt an mich, wenn er rauskommt. Und, haben die an ihn gedacht? Ja, das ist das Entscheidende, wenn ihr in der Geschichte drin seid, wisst ihr, wenn ihr das Ende der Geschichte kennt, ist das ja alles Peanuts. Ne? Aber in der Geschichte drin, ihr seid im Gefängnis und da habt ihr zwei Leuten geholfen und ihr hört nichts mehr davon. Ja? die sind draußen und du bleibst drin und keine Hilfe kommt an der Stelle. Ja, natürlich Jahre später kam die dann schon, gar keine Frage. Inzwischen ist Josef zum zweiten Mann im Staat geworden. Mit Hilfe dem Segen Gottes, wird ganz klar in der Bibel erwähnt. Und seine Brüder tauchen auf, weil es eine Hungersnot gibt. Eine Hungersnot, wo der Pharao einen Traum hat. Ich will gar nicht in Details, ihr kennt die Geschichte. Ja? Ich kürze die jetzt mal einfach an der Stelle ab. Da kommen die Brüder. Wisst ihr, was da hochkommen kann an der Stelle? Der hätte nur ein Wort sagen müssen. Und die wären weg vom Fenster gewesen. Das wäre überhaupt kein Problem. Und er fängt auch an, ihr seid Spione. Ne? Kommt gar nicht in Frage, erzählen ihre Geschichte und ihr seid Spione und die erzählen, nee, wir sind und wir haben noch einen kleinen Bruder zu Hause. Kleinen Bruder, bringt den mal mit. Den Benjamin bringen, versteht ihr? Den letzten Lieblingssohn, den anderen hat er ja verloren. Josef war ja für ihn nicht mehr existent gewesen. Das war der Hammer gewesen, aber ja, auch das kürze ich jetzt ab. Er gibt sich irgendwann seinen Brüdern zu erkennen. Und er hat keine Hass- oder Rachegedanken an der Stelle. Wisst ihr, was Josef sagt seinen Brüdern gegenüber? Die sind ja hell entsetzt. Ne? Jetzt merken sie erst, in welcher Gefahr sie stehen. Das haben sie ja vorher gar nicht geahnt. Vorher haben sie gedacht, das ist ein Missverständnis. Jetzt wissen sie, der, den wir verkauft haben, den wir umbringen wollen, vor dem stehen wir jetzt. Und haben sich niedergebeugt, wie in dem Traum. Ihr könnt euch erinnern, die Ähren und Sonne und Mond und Sterne und die ganze Geschichte da. Und Josef will sie beruhigen und sagt ihnen, Gott hat mich vor euch hergesandt, um euch einen Rest zu setzen auf Erden und euch am Leben zu erhalten für eine große Rettung. Und nun nicht ihr habt mich hierher gesandt, sondern Gott.
Stimmt es?
Stimmt es? Nicht ihr, sondern Gott? Also ihr merkt, es ist eine Frage der Perspektive an der Stelle. Wo gucke ich auf das, was die menschlichen Faktoren machen, oder schaue ich auf den Faktor Gottes, den absoluten Faktor? In Kapitel 50, das war Kapitel 45, in Kapitel 50 im ersten Mosebuch differenziert Josef das nochmal. Ihr zwar, ihr hattet Böses gegen mich beabsichtigt, also da nennt er es nochmal beim Namen. Gott aber hatte es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Ja, natürlich waren seine Brüder böse gewesen, ist doch gar keine Frage. Aber anscheinend hat er ihnen vergeben können. Geschwister, wenn ihr nicht vergeben könnt, das ist wie ein Krebsgeschwür in der Seele, versteht ihr? Das rumort, das beißt, das plagt, das raubt Energie. Ihr glaubt nicht, ich glaube, jeder, der hier sitzt, hat sowas schon mal erlebt. Ne? Oder sind wir frei von solchen Gedanken? Mehr oder weniger haben wir es eigentlich alle schon erlebt. Wie kommt es, dass Josef, der sowas durchmachen musste, trotzdem seelisch nicht zerstört oder traumatisiert worden ist? Gott aber hat es beabsichtigt, es zum Guten zu wenden. Fällt euch da ein neutestamentlichen Bibeltext ein? Ich habe das, als ich Christ geworden bin, eine der super Verheißungen Gottes genannt. Es gab drei Bibeltexte, die habe ich auswendig gelernt, gleich am Anfang. Das war einer davon. Römer 8, Vers 28. Wir wissen aber, dass denen, die Gott lieben,
alle Dinge,
paar Dinge, viele Dinge, alle Dinge zum Guten mitwirken, zum Besten dienen. Dieses Geheimnis hat Josef schon gewusst. Er sagt, Gott hatte es beabsichtigt, zum Guten zu wenden. Geschwister, nur mit so einer Verheißung, mit einer biblischen Verheißung, das nennt man in der Psychotherapie Reframing, man macht einen neuen Rahmen außenrum. Die ganze Geschichte wird anders bewertet und mit dieser anderen Bewertung muss euch die Geschichte nicht mehr verletzen. Sie kann, aber sie muss es nicht mehr. Noch einmal deklamieren wir noch einmal eine kleine Horrorgeschichte durch. Stellt euch mal folgende Situation vor. Ihr habt so einen ziemlich miesen Job in einem Großraumbüro, noch einen fürchterlicheren Chef. Es ist, also dort zu arbeiten, das ist ein halbes Trauma. Und eines Tages kommt der Chef und macht euch vor der gesamten Mannschaft zur Schnecke wegen etwas, was ihr überhaupt nicht getan habt. Kann er ihm schon zu schaffen machen, oder? Er kündigt euch fristlos. Ihr habt keine Chance, euch zu wehren, juristisch. Seid arbeitslos zu Hause. hängt über ein Jahr rum, bewerbt euch, aber kriegt keine andere Stelle und irgendwann greift er eben zur Flasche. Und wenn man mal zur Flasche greift als Problemlösung, Alkohol löst alles, nur keine Probleme. Und irgendwann seid ihr am Suff ergeben. Das ist Filmszene 1. Filmszene 2. Die gleiche Geschichte, ein Tag vor dieser Szene im Großraumbüro. Erscheint euch nachts im Traum Jesus und sagt, ich nehme jetzt mal mich, Hartmut, morgen musst du ein bisschen was durchmachen im Großraumbüro. Und er zeigt mir so, was da alles so passiert und abläuft. Sagt, aber mach da nichts draus, du wirst arbeitslos sein, ein Jahr lang, du wirst auch keinen Job finden, du wirst fristlos gekündigt. Er sagt mir alles, was passiert. Aber danach werde ich dich entschädigen dafür. Was möchtest du denn haben? Ein Häuschen im Grün? Okay, also ein Häuschen im Grün als Entschädigung für die Situation ist in Ordnung. Hättet ihr jetzt ein Problem am nächsten Tag im Großraumbüro? Wenn der Chef kommen würde und Rumpelstilzchen spielt und euch fertig macht, ihr würdet zugucken wie im Film. Würde euch nicht verletzen, oder? Die gleiche Geschichte, das gleiche Verhalten, es würde euch nicht verletzen. Ihr geht nach Hause, versinkt nicht in Depression. Ihr müsst ein Jahr abwarten, ja, ist gar keine Frage. Wartet ein Jahr ab, bekommt ein neueres, besseres Jobangebot, euer Häuschen im Grünen. Was hat sich da geändert? Der miese Chef ist der gleiche, die miese Arbeit ist die gleiche. Die verletzenden Maßnahmen des Chefs sind die gleichen. Was hat sich verändert?
Das
Ende. Das Ende, genau, okay, das Ende. Und vor allem, dass ihr es auch im Voraus wisst. Ne? Versteht ihr? Ich meine, das könnte auch ein Happy End haben, wenn ihr es noch nicht wisst. Würdet ihr so verletzt reagieren? Das ist ja die Problematik, aber Jesus hat euch im Voraus informiert. Und so, Geschwister, ist es im Grunde genommen, ich wollte es nur mal so als Beispiel nehmen, Gottes Methode. Er verspricht uns nicht, dass wir vor jedem Leid erspart werden, bewahrt werden. Er sagt nur, pass auf, Hartmut, ich habe die absolute Kontrolle drüber. Nimm alles aus meiner Hand. Alles, was dir passiert, muss dir zum Besten dienen. Ich bin in jeder Not bei dir. Ich werde dich nicht überfordern und du bekommst eine Entschädigung, sowohl hier wie auch auf der neuen Erde. Hier? Also neue Erde wissen wir ja, ne? Aber hier schon? Markus 10, Jesus spricht zu ihnen, ich versichere euch, niemand bleibt unbelohnt, der um meinetwillen und um die gute Nachricht weiterzusagen, etwas aufgibt. Wer dafür irgendetwas zurücklässt, Brüdern oder Schwestern, Mutter, Vater oder Kinder, Häuser oder Felder, wird das Zurückgelassene, so, was wird da passieren? Er wird das Zurückgelassene, passt auf, hundertfach wiederbekommen. Passt doch mit dem Häuschen im Grün, oder? Schon in dieser Welt Häuser und Felder, Brüdern und Schwestern, Mütter und Kinder, wenn auch mitten in Verfolgungen und in der kommenden Welt das ewige Leben. Geschwister, die Informationen, die uns schützen, ist das Versprechen Gottes, wie in Römer 8, Vers 28, dass ich jetzt, das muss ich natürlich glauben, wenn ich das nicht glaube, dann bewerte ich die Situation anders und dann wird sie mich auch verletzen oder kaputt machen, das ist gar keine Frage. Und natürlich, es ist nicht immer so, wie Jesus hier sagt, da gibt es auch Ausnahmen. Natürlich, die Märtyrer haben es hier nicht hundertfach bekommen, oder? Ist ja gar keine Frage. Aber ich bin überzeugt davon, fragt einen von denen auf der neuen Erde, war das okay gewesen, was Gott mit dir gemacht hat? Mose, der nicht ins gelobte Land musste, das müssen wir nicht überlegen. Der 40 Jahre beim Pharao war, 40 Jahre in der Wüste Schafe gehütet hat. Und dann 40 Jahre mit den Israeliten, und das war kein Zuckerschreck gewesen, mit denen zusammen, da nochmal rumgewandert ist. 120 Jahre, und dann kommt er nicht ins verheißene Land. Ey, wenn ihr Mose fragt, Mose, war das in Ordnung so? Was wird er euch antworten? Hey, das war das Beste, was Gott machen konnte. Ja, natürlich. Dort wird er euch erklären, warum das, was hier aussieht wie eine Katastrophe und Ding, tatsächlich euch zum Besten dienen muss. Gott hat das letzte Wort. Und der Tag kommt, da gleicht er jedes Unrecht, das in eurem Leben geschehen ist, und jeden Mangel aus. Und er kann das schon hier und jetzt machen, in manchen Bereichen. Aber schon hier und jetzt dürft ihr die Sicherheit haben, es muss euch alles zum Besten dienen. Der, der das letzte Wort eurer Geschichte hat, der spricht es. Und dann wird entschieden, ob es ein Unglück oder ein Glück war. Nicht in der Geschichte, nicht das gebrochene Bein, nicht das davongelaufene Pferd von dem Chinesen. Nein, der, der das letzte Wort spricht, der sagt, es war ein Glück gewesen. Weil ich, an mir ist es vorbeigegangen und ich habe die Kontrolle drüber. Unser Gottvertrauen entscheidet, ob es ein Unglück oder Glück ist. Geschwister, ich als letztes, ein letztes Buch, wo allein der Titel ausreicht, wobei, da muss ich jetzt dazu sagen, ich konnte den Titel am Anfang nicht gleich verkraften, er ist provozierend, das macht man halt manchmal bei Buchtiteln so, aber er beschreibt eine Wahrheit, also einen Kern von Wahrheit, den er eben als Provokation formuliert. Man kann das nicht immer gleich verdauen, ging mir genauso. Das Buch ist von Ben Fuhrmann, einem finnischen Facharzt für Psychiatrie. Der Titel lautet, es ist nie zu spät, eine glückliche Kindheit zu haben. Das ist eine Provokation, oder? Also erzähl das mal dem Josef, ne? Also, der Mann, wie arbeitet der? Ich möchte es euch... Er arbeitet mit Menschen, die furchtbare Kindheit haben, das muss man wirklich sagen. Und ihr müsst es verstehen, warum der Titel als Provokation so formuliert ist. Stellt euch mal Folgendes vor, das ist euer Leben. Auf der, jetzt für euch, linke Seite? Ja, links, genau. Da schreiben wir alles auf, was objektiv passiert in eurem Leben. Immer auf der linken Seite, ja? Könnt ihr das ändern? Was passiert, ist passiert. Das nennen wir Fakten. Die Vergangenheit ändert ihr nicht. Das ist ja gar keine Frage. Auf diese Seite schreibst du rein, wie du die Sache bewertest. Wie du sie verarbeitest. Wie du drüber denkst. Wie du drüber fühlst. Kann man da was ändern? Da arbeitet der Arzt mit den Leuten. Und das sind Menschen, ich habe das Buch gelesen, ihr könnt es auch lesen von ihm, das ist Wahnsinn, das sind Menschen, die haben wirklich furchtbare Kindheit hinter sich, die sagen, und das hat er mit ihnen herausgearbeitet, ich habe aber durch diese furchtbare Kindheit Stärken und Kräfte gewonnen, die ich jetzt in meinem Leben einsetzen kann, das kann niemand anders machen. Das bin ich mit diesen Erfahrungen. Das ist ein säkularer Arzt, der so mit Menschen arbeitet, die heilen. Geschwister, was können wir erst machen, wenn wir mit den Verheißungen Gottes arbeiten? Ist doch eine ganz andere Nummer, oder? Vielleicht können wir auch noch einmal unsere Kindheit, wir können die Fakten nicht ändern, das ist gar keine Frage. Aber wir können sie aus der Perspektive Gottes umbewerten, uns zum Besten dienen lassen. Herr, das hast du versprochen. Und wenn ihr damals noch nicht Christ gewesen seid oder so, nehmt euren ganzen Schlamassel in eurem Leben, eure Sorgen, eure kaputte Vergangenheit und so weiter, legt sie ihm zu Füßen und sagt, da hast du sie. Und dann macht er, wie Römer 8, Vers 28, wer von euch sich in Mathematik auskennt, um diese negative Summe ein Betragszeichen. Wisst ihr, was ein Betragszeichen macht? Alles, was drin steht, wird positiv. Die positiven und die negativen Sachen. Und je negativer etwas ist, wenn du ein Betragszeichen machst, also sagen wir mal minus 1000, ne? Betragszeichen, was ist das? Hey, das ist plus 1000. Minus 1 Million, ganz furchtbar, Betragszeichen, ist plus 1 Million.
Gott lässt an euch nur Dinge ran, wenn er weiß, wie bei Hiob, das hält der Kerl aus, wenn ich bei ihm bin, auch wenn er es nicht spürt. Dietrich Bonhoeffer hat einmal geschrieben, ich glaube, dass Gott aus allem, auch aus dem Bösesten, Gutes entstehen lassen kann und will. Dafür braucht er Menschen, die sich alle Dinge zum Besten dienen lassen. Ich glaube, dass Gott uns in jeder Notlage so viel Widerstandskraft geben will, wie wir brauchen, aber er gibt sie nicht im Voraus, damit wir uns nicht auf uns selbst, sondern allein auf ihn verlassen. Ihr kennt das Gedicht von den Fußspuren im Sand, ne? Wo da ein Mensch gedacht hat, ganz allein, ne? Nur seine Fußspuren, Jesus hat verlassen und so weiter. Und Jesus begleitet ihn und erklärt ihm, du, das sind gar nicht deine Fußspuren, das sind meine. Ich habe dich getragen. Der Tag wird kommen, da wird es euch Jesus erklären. Und ich werde sagen, was? So ist es gewesen. Mann, und ich habe gedacht, ja Jesus, das wusste ich ja gar nicht. En Voskamp hat einmal geschrieben, der Glaube dankt Gott in der Mitte der Geschichte. Weil er weiß, wie die Ende der Geschichte ausgehen wird. Gott entscheidet über das Ende der Geschichte. Er setzt die letzten Fakten. Er hat die letzten Schlüsselinformationen. Er macht alles wieder gut. Geschwister, ich wünsche euch, dass ihr das für euer Leben nehmen könnt. Auch für die Menschen, die euch wehgetan haben, die euch verletzt haben. Wir werden es nicht immer verhindern können. Deswegen beschreibt die Bibel, auf der neuen Erde werden auch Tränen abgewischt. Ist keine Frage. Manches kriegen wir hier auch nicht immer so verdaut. Aber ich möchte es euch mitgeben. Ihr könnt euch präventiv so viel eure seelische Gesundheit erhalten. Und dort, wo vieles im Argen ist, ich habe gerade letztens mit einer Schwester gesprochen, die hat gesagt, ich hole das gar nicht hoch. Ich hole das nicht hoch. Das ist zu furchtbar und so weiter. Sprecht mit Jesus drüber und lasst es aushallen. Nehmt diese Betragzeichen, dieses Versprechen, Römer 8, Vers 28 und legt diesen Segen über jeden Schutt in eurem Leben. Und aus der Asche wird Gold werden. Das wünsche ich euch. Amen. Wir beten noch zusammen. Herr Jesus, es tut so gut zu wissen, dass du unser Schöpfer und Retter bist. Herr, du kennst uns durch und durch, besser als jeder andere Mensch, besser als wir selbst. Aber vor allem, Herr, was entscheidend ist, du liebst uns mehr, als wir uns jemals selbst lieben können oder andere Menschen uns lieben können. Herr, hilf uns, das zu begreifen, das als unsere Lebensgrundlage zu machen und immer darauf zu vertrauen, dass alles, was passiert, so wie Josef, an dir vorbeigehen zu lassen, und es zum Guten zu wenden lassen. Herr, manchmal können wir es erkennen im Nachhinein, manchmal können wir es nicht erkennen. Da wirst du uns es später erklären. Hilf du uns, dass wir im Vertrauen auf deine Versprechen jetzt und hier in deiner Gegenwart leben, unter deinen Verheißungen, in deiner Freude, in deiner Kraft. Und dort, wo Dinge kaputt gegangen sind, Herr, mach du sie heil. Wir legen sie dir zu Füßen, dass du sie wieder heil machen kannst. Dafür danken wir dir, Herr. Amen.